Steil, der SWR-Fußball-Podcast.
Steil ist draußen, ist ja viel sicherer in diesen Tagen. Und wir haben Besuch, Moderator, Kommentator, YouTuber bei den Kollegen von Funk. Einer, der eine klare Meinung hat zu den Themen im Fußball, Rassismus, Kommerz. Manu Thiele ist da.
Schönen guten Tag.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns. Und wahrscheinlich kennen die ein oder anderen ihn eher als uns beiden. Philipp ist auch noch da.
Wer noch gar keine Ahnung hat, der kann sich das da hier oben mal anschauen. Manu Thiele, Best of.
Mein Name ist Manu und hier auf dem Kanal bist du genau richtig.
Die Kritik an Jogi Löw wird immer heftiger. Es gibt kein Leistungsprinzip, dazu keinen attraktiven Fußball.
Oh, wir sind ein eingeschworenes Team. Bla, bla, bla.
Julian Draxler, wenn du das siehst, du kannst gerne anrufen.
Manu, halten wir dich gerade von der Arbeit ab, ja. Weil du die Themen, die aktuellen, die auf dem Tisch liegen, bearbeitest. Was weiß ich, das unverschämte Tor von Silas Wamangituka des VfB Stuttgart in Bremen.
Oh Gott, also darüber hätte ich wahrscheinlich überhaupt nichts gemacht. Nee, um mal das wirklich ganz ernst zu sagen. Die tagesaktuelle Berichterstattung interessiert mich mittlerweile kaum noch. Ich versuche dann Themen abseits der großen medialen Aufmerksamkeit zu ziehen und darüber zu berichten. Deshalb, es ist schön, mal hier draußen sein zu können, mit euch reden zu können. Ich fühle mich pudelwohl.
Du bist ja der Abstauber des Sportjournalismus, wenn man so sagen kann. Du willst nämlich tatsächlich den angestaubten Journalismus ein bisschen abstauben, ein bisschen Pep geben. Wie kamst du der Idee?
Das hast du schön gesagt. Ich habe das, glaube ich, so noch nie in einem Interview erzählt. Aber es stimmt tatsächlich zu 100%. Ich komme ja aus den klassischen Medien, also sprich aus dem Radio. Ich habe früher für eine Radioagentur unter anderem die FC Bayern Berichterstattung gemacht, Wintersport und das Ganze drum und dran. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, ist es denn das, was ich wirklich will? Also ist das die Art und Weise, wie ich über Themen sprechen möchte, in 1,30, in maximal 2 Minuten irgendwelche Themen aufzubereiten? Und dann dachte ich mir, nee, eigentlich nicht. Und so ist dann auch der YouTube-Kanal entstanden.
Was kriegst du für Rückmeldungen von deinen Usern, die ja dann doch jünger sind? Wie stehen die zu Themen wie beispielsweise Kommerzialisierung des Fußballs?
Das ist wirklich ganz bunt durchgemixt, dadurch, dass es ja mittlerweile auch ein paar Leute sind. Also wir sind jetzt 150.000 und da gibt es jetzt nicht diese eine große Meinung. Ich mache gerne mal so Tradition- oder Kommerzvideos. Das bedeutet, ich schaue mir einfach mal ein paar Vereine an. Den VfL Wolfsburg, die TSG aus Hoffenheim, jetzt vor ein paar Tagen Türkgücü München. Und schaue mir an, okay, ist das denn wirklich alles nur Kommerz? Und versuche den Leuten dann auch zu zeigen, naja, also Kommerz steckt eigentlich überall so ein bisschen drin. Und deshalb glaube ich schon, dass die Leute mittlerweile auch realisiert haben, das ist nicht mehr dieser wunderschöne Fußball der 90er Jahre, wo man gesagt hat, hey, 3 Euro kostet die Bratwurst und 5 Euro das Ticket. Nein, überall an jeder Ecke ist mittlerweile Kommerz zu sehen.
Manu selber, ist das eine Figur oder sagst du, das bin zu 100% ich, der auf dem Schirm zu sehen ist?
Das bin zu 100% ich.
Wenn du so eine Meinung raushaust zu verschiedenen Themen, die ist ja dann durchaus klar bei dir. Gibt es dann so das Online-Echo, was gewaltig dir um die Ohren fliegt?
Selten, lustigerweise. Also ich glaube, das Markenzeichen ist, dass ich nicht 0815 Meinungen rausplaudere einfach, ohne wirklich im Vorfeld darüber nachgedacht zu haben, sondern dass die Videos geskriptet sind und ich tatsächlich auch im Vorfeld mit Leuten spreche und diskutiere mit denen. Und so dann auch gemerkt wird, okay, das ist Sachlichkeit und das ist nicht nur Polemik.
Okay. Und von der Themenfindung bis zum YouTube-Clip, wie lange dauert das? Also wie lange seid ihr da im Einsatz? Wie kann ich mir die Arbeit vorstellen?
Boah, also da gibt es natürlich jetzt Extrembeispiele. Also wir haben jetzt, ich habe es gerade gesagt, über Türkgücü München was gemacht. Das hat 1,5 Monate gedauert. Also von Themenidee bis hin zu Hintergrundgespräche führen, Interviews führen, Skript schreiben, aufnehmen, schneiden etc. Das ist aber bei weitem nicht die Regel.
Also Einzelkämpfer oder mit Team?
Mit Team. Also natürlich habe ich den Großteil gemacht, die Hintergrundgespräche, das Skript geschrieben und so weiter. Aber natürlich ist dann noch jemand mit dabei, der die Kamera führt beispielsweise. Redaktionell werde ich natürlich dann auch bei so großen Themen unterstützt. Von der KG Media, also auch eine große Produktionsfirma, die es in München gibt. Aber am Ende ist das natürlich so ein Extrembeispiel. Ne? So ein normales Video, so ein normales Analysevideo. 2 Tage, 2,5 Tage am Ende, ja. Also Arbeitstage.
Und musst du da auch schon bei deinen Videos, dann bist du mit Fußnoten unterwegs, um sozusagen all das, was du auch sagst, irgendwie zu belegen, weil Angriffspunkte gäbe es ja wahrscheinlich genug. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte, sind ja die Leute, die es finden wollen, auch immer schnell zur Hand.
Ja gut, bei Zitaten wird natürlich damit gearbeitet. Dann gibt es natürlich die Quelle SWR beispielsweise. Ansonsten sage ich immer, woher die Zahlen auch kommen. Also von Y-Scout, von Opta, von Delta Trail etc. Also es gibt ja verschiedene Quellen. Und wenn jemand mal nachfragt, dann gebe ich das natürlich preis und sage natürlich auch zur Transparenz, woher die Zahlen stammen. Aber das meiste, das ist einfach auch eine Argumentationskette, der man folgen sollte. Also dementsprechend, das ist so mal so.
Ich dachte ja anfangs, du machst es für den Fame, aber ich glaube, du hast es für die Erweiterung deiner Trikotsammlung gemacht, oder? Du hast bei jeder Folge das passende Trikot an.
Ja, das war ja nicht mal meine Idee, das zu machen. Als ich mit YouTube gestartet habe, da hatte ich vielleicht 5 Trikots, habe gerade meine ganzen Bayern-Trikots verkauft, weil ich keinen Platz hatte. Ich hatte da so eine 1,5-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt von München und dachte mir, ich verkaufe jetzt auch noch den Rest, weil ich brauche sie effektiv nicht. Und dann kam irgendjemand aus der Community auf die Idee zu sagen, hey Manu, zieh doch immer das passende Trikot an. Und genau das habe ich gemacht. Und dann dachte ich erst, boah, das ist ganz schön teuer, das geht irgendwann ins Geld. Und das geht auch tatsächlich ganz schön ins Geld.
Die sind richtig teuer, die Dinger, ne?
Ja, Wahnsinn. Und das heißt, offiziell bist du Bayern-Fan oder ist das ein bisschen durch die Arbeit abgekühlt, dass du durchaus objektiv dich mit dem Club auseinandersetzen kannst? Das ist ja auch mal gerne so ein Reizthema der FC Bayern.
Das ist schwierig zu sagen. Also ja, ich bin Bayern-Fan, ich bin auch Bayern-Mitglied. Gar nicht mal so lang ist das. Das ist das Interessante im Vergleich zum klassischen Journalismus. Als ich im Radio noch gearbeitet habe, dachte ich mir, warum soll ich denn Bayern-Mitglied sein? Ich brauche doch eine gewisse Distanz, um tatsächlich auch berichten zu können. Aber mittlerweile merke ich, nö, eigentlich habe ich so oder so diese Distanz, egal ob ich Mitglied bin oder nicht, weil ich bin ja auch nicht Mitglied vom Verein im Sinne der Fußball-AG, sondern vom Verein, was dahinter dran ist, also die Schachabteilung, die Frauenfußballabteilung etc.
Kegeln.
Genau, Kegeln, auch ja. Ganz wichtig. Also ja, ich bin Bayern-Fan ohne Frage, das sage ich auch immer wieder, aber ich versuche natürlich, meine Bayern-Brille abzusetzen, auch wenn das gerne mal in der Argumentation von Kritikern kommt, so, du berichtest ja so positiv über die Bayern nur, weil du Bayern-Fan bist. Nee, überhaupt nicht. Ich finde sogar, dass ich den FC Bayern deutlich mehr kritisiere als andere Vereine.
Ja?
Ja, klar, also die Katar-Nummer, man kann natürlich auch über die einzelnen Bosse sprechen, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, da gibt es genug Angriffsfläche.
Also einer ist ja unbestritten, Hansi Flick, jetzt müssen wir mal fragen. Weil du hast ja nicht nur die Fußballfacette. Wer ist dir lieber? Hansi Flick oder Undertaker?
Ja, ich hab einen persönlicheren Bezug zum Undertaker, ehrlich gesagt.
Also du machst natürlich auch Wrestling-Kommentierung und Moderation bei einem Sender, den wir jetzt vielleicht nennen, ProSieben.
Ja. Wie kommst du dazu?
Naja, also auch ähnlich wie beim Fußball. Ich habe als Fan begonnen und habe das jahrelang verfolgt und habe einen Podcast gemacht, ähnlich wie wir es jetzt hier auch machen und haben über ein paar Kumpels habe ich über die aktuellen Shows gesprochen, habe mit ihnen diskutiert und irgendwann kam mal einer der Kommentatoren auf mich zu, Carsten Schäfer, Urgestein muss man ja wirklich sagen, 30 Jahre auch, glaube ich, mittlerweile so ungefähr mit dabei und hat gefragt, ja, kannst du es dir eigentlich vorstellen, auch zu machen? So, ja, klar. Dann gab es eine kleine Ausschreibung, weil einer der Kommentatoren aufgehört hat und so bin ich dann reingerutscht, quasi vom Fan direkt dann zum Kommentator.
Was haben Wrestling und Fußball gemeinsam?
Viele bunte Geschichten gibt es.
Aber ist es beim Fußball mittlerweile auch immer mehr Show, deiner Meinung nach?
Nicht mehr als sonst auch. Also wenn man sich George Best ansieht, das ist ja schon wirklich ganz alte Schule, das ist ja auch ein Paradiesvogel in Anführungszeichen gewesen. Ich glaube nicht, dass die Show mehr wird im Vergleich zu früher.
Corona beschäftigt uns alle momentan, bremst uns vielleicht auch alle so ein bisschen in der Arbeit ein. Was tippst du, was vom Fußball nach Corona übrig bleiben wird? Also sagen wir mal so, ich kann dir kurz mal sagen, ich vermute, dass es einen deutlich größeren Run auf Kulturereignisse, Konzerte, Theater geben wird, als das im Fußball der Fall sein wird.
Sehe ich sehr ähnlich. Ich kann da auch nur auf mich zurückführen und sagen, ich habe in den letzten Wochen und Monaten so viele Konzerttickets mir gekauft für das Jahr 2021. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich habe wahrscheinlich mehr Konzerttickets als Fußballtickets dann auch fürs nächste Jahr. Aber ja, der Fußball, wie formuliert man das richtig, um nicht alle irgendwie voneinander wegzuprellen?
ich habe schon das Gefühl, dass der Fußball seine Sonderstellung in den letzten Monaten zementiert hat, in der Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist und wie man auch mit der ganzen Corona-Krise umgegangen ist. Und deshalb habe ich schon das Gefühl, dass es viele Leute verprellt und sie erstmal auch keine Lust auf Stadien haben, weil sie möglicherweise gemerkt haben, dass es dann doch viel Business ist und weniger, hey, die Fans sind wichtig, etc.
Ja, weil man irgendwie das Signal gegeben hat, ganz ehrlich, wir können es auch ohne euch.
Ja, ja. So, genau.
Ein Produkt des Fußball-Business hat ja schon das abbekommen, das hat nichts mit Corona zu tun, aber hat damit zu tun, dass die Mannschaft im Moment überhaupt nicht gut ankommt.
Love it.
Also den Begriff. Jogi Löw war ja lange so der Hulk Hogan des deutschen Fußballs, also unbestritten
beliebt. Ja gut, beliebt. Hulk Hogan war ein bisschen erfolgreicher, würde ich schon sagen.
Ja, noch erfolgreicher, ja. Das stimmt, aber vielleicht genauso beliebt. Inzwischen soll das vielleicht eher machen wie der Undertaker und mal aufhören nach Ewigkeiten?
Naja, der Undertaker war ja über 30 Jahre erfolgreich. Also Jogi Löw, der muss da noch ein paar Jährchen im DFB sitzen und Erfolg haben, wirklich dauerhaft, um mit dem Undertaker verglichen zu werden. Nee, Spaß beiseite. Es ist halt so, dass, und das ist jetzt das Gefühl als Außenstehender, dass ein Jogi Löw dann doch ein Machtkonstrukt um sich geschaffen hat. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie lief das in den letzten Wochen ab, dass nicht mal er sich dafür verantworten muss, wie die letzten Jahre mittlerweile ja auch gelaufen sind, die letzten zwei Jahre seit der Weltmeisterschaft. Und eigentlich nur sein Chef ihm zur Seite springt und ihn als Anwalt quasi verteidigt.
Zu wenig Löw, zu viel Bierhoff?
Genau, so kann man das formulieren. Hat Karl-Heinz Rummenigge sehr gut
absolut
gesagt.
Absolut, ja. Was tippst du denn, wer da in diesem ganzen Konglomerat als erstes geht? Herr Keller oder Herr Löw?
Also da bin ich tatsächlich nicht tief genug im DFB drin. Ich würde mir einfach grundsätzlich wünschen, dass der DFB strukturiert wird, umstrukturiert wird, dass da wirklich mal jemand aufräumt. Ähnlich wie es 2004 passiert ist mit Jogi Löw und Jürgen Klinsmann. Da hat man ja auch gemerkt, dass der DFB in sich festgefahren war und von außen jemand gekommen ist, der mal anders gedacht hat. Und genau das braucht man jetzt auch wieder.
Du bist ja jetzt ganz oft in der Regionalliga unterwegs, neulich Altona 93. Mhm. Was kriegst du da für Geschichten mit? Und ist das wohltuend im Vergleich zum großen Fußballbusiness?
Ja gut, Regionalliga ist ja fast auch schon Kommerz, ne? wenn man sich dann die ganz kleinen Vereine ansieht. Ich war am Tag nach Altona noch bei der SV Borussia Leer. Das ist ein Verein aus der Nordfrieslandliga. Das ist Amateurfußball. Also das ist richtig, richtig Amateur. Solche Geschichten liebe ich eigentlich noch viel mehr. Auch wenn ich bei mir dann in München auf dem Platz unterwegs bin, auf den ganzen Amateurplätzen. Und wir haben mal vor ziemlich genau einem Jahr so einen Amateurdreh gemacht. Da ging es darum, von Platz zu Platz zu springen. So eine Groundhopper-Challenge war das. Ja. Und das war halt schon richtig geil. Dann waren wir irgendwann in der Nähe von Rosenheim, also 30, 40 Kilometer von München weg. Du hast diesen Platz gar nicht mehr gesehen vor lauter Nebel. Wir waren die Einzigen, die am Spielfeld dran standen. Es hatte minus 10 Grad. Ich war eh schon so leicht angeschnupft. Und dir hat alles wehgetan, weil es so kalt war. Und das ist halt für mich Amateurfußball. Trotzdem dann am Platz zu stehen und Spaß zu haben und Fußball zu schauen. Man hat das eine Tor gesehen, das andere nicht vor lauter Nebel. So, und das ist halt für mich, das sind für mich so die Geschichten, wieso ich auch den Fußball liebe. Nicht, weil, weiß nicht, Lionel Messi rumheult, weil er statt 110 Millionen nur 100 Millionen Euro verdient, so ungefähr, sondern weil ich halt einfach diese Bratwurst schmecken möchte.
Also das Thema nehme ich auch, Wurst. Bei den Amateurclubs ist die Wurst doch definitiv besser als im Profibereich, oder?
Also die schlechteste Wurst, die ich jemals gegessen habe, war beim HSV. Also wirklich, das war widerlich. Das war richtig, richtig ekelhaft.
Und die doch so viele davon haben.
Würste.
Ja, das ist
schön. Na gut. Also wir haben gelernt, du bist ein absoluter Fußballliebhaber. Hast du eigentlich selber mal gekickt?
Ich habe früher mal gekickt, ja. Beim TSV Grafing.
Wo ist das genau?
Das ist auch in der Nähe von München, ja. Das musst du nicht kennen.
Welche Liga?
Ich habe irgendwo in der Jugend gekickt. Das war ganz, ganz unten Kreisniveau irgendwo. Keine Ahnung.
Aber trotzdem dem Fußball immer verbunden geblieben. Und meinungsstark, Manu Thiele. Hast du noch was?
Jetzt? Nee, ich bin durch. Also jetzt, wo ich weiß, dass der HSV die schlechteste Wurst hat.
Das war wichtig, das noch festzustellen. Manu Thiele, war total spannend, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
Ich danke.
Und schaut auf seinem Kanal. Gibt es immer klare Meinung. Und wir haben vor Weihnachten auch nochmal einen Gast. Wer kommt, wird aber noch nicht verraten.
Steil, der SWR-Fußball-Podcast.